Der frühe Roman von Ken Follett, der Modigliani-Skandal, spielt in der Welt des Kunsthandels. Eigentlich hat der Roman zwei Schienen, die sich aber im gleichen Interessenskreis verknüpfen. Sie vermischen sich im Titel, doch das Modigliani-Gemälde hat nicht direkt etwas mit dem eigentlichen Skandal zu tun. Die Kunststudentin Diesley will eine Dissertation schreiben zum Thema Beziehung zwischen Kunst und Drogen. Ihr Freund Mike hält das für trendmäßig. Und originell, ich glaube, ich könnte zeigen, dass Drogenmissbrauch meist gut für die Kunst und schlecht für den Künstler ist. Ein hübsches Paradox. Wo willst du anfangen? Hier in Paris, in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts, hat man in der Künstlergemeinde Pott geraucht. Nur nannten die das damals Haschisch. Mike nickte. Würdest du ein wenig Hilfe von mir annehmen, gleich am Anfang? Die griff nach den Zigaretten und nahm eine. Sicher, sagte sie. Quer über den Tisch hielt er ihr sein Feuerzeug hin. Ich kenne einen alten Mann, mit dem du sprechen solltest. War hier vor dem Ersten Weltkrieg mit einem halben Dutzend der Meister befreundet. Ein paar Mal hat er mich auf die Spur von Bildern gebracht. Er war so eine Art Gelegenheitskrimineller, hat aber auch jungen Malern Prostituierte als Modelle verschafft und noch so manches andere. Ist schon ziemlich alt, aber er erinnert sich. Von ihrem Freund Mike erfährt sie von dem alten Mann, der wiederum von einem unbekannten Modigliani-Original weiß. Der neue Kleingalerist Julian scheint schon vor der Eröffnung seiner Galerie pleite zu machen. Er erfährt aber ebenfalls von dem unbekannten Modigliani. Eine solche Seltenheit zu beschaffen, würde seinen Schwiegervater geneigt machen, ihn finanziell zu unterstützen. Der eigentliche Skandal jedoch entsteht durch die vergebliche Mühe des wohlbekannten Malers Peter Ascher, mit guten Zukunftsprognosen, Bilder in einer Galerie auszustellen. Aus besagtem Grund auch nicht bei Julian. Er sagt, wer verdient dabei? Die Händler, die cleveren Investoren, die Leute, die genügend Geschmack besaßen, die Bilder zu kaufen, bevor sie fashionable wurden. Und natürlich die Versteigerungshäuser und die Verkaufsräume mit all dem Personal dort bis hin zur letzten Sekretärin oder Putzfrau. Alle verdienen, außer dem Künstler, der ist ja inzwischen tot. Derweil müht sich eine neue Generation lebender junger Maler damit ab, Leib und Seele zusammenzuhalten. Später einmal wird man für ihre Bilder riesige Summen zahlen. Nur haben sie jetzt nichts davon. Man sollte annehmen, dass die Regierung dafür sorgt, dass bei diesen enormen Kunsttransaktionen ein gewisser Prozentsatz der Kaufsummen für einen sinnvollen Zweck abgeführt werden muss, um Ateliers einzurichten, die man billig an junge Maler vermieten könnte. Aber so etwas gibt es natürlich nicht. Der Künstler ist der Verlierer, immer. Peters Frau Anne und sein Freund Matt Mitch werden seine Komplizen in einem riesigen Schwindel. Auszug. Das wirklich Wesentliche bei dem ganzen Affentheater, das, worauf es ausschließlich ankommt, ist die Einzigartigkeit eines Werkes. Und in einem wirklich bedeutungsvollen Sinn sind nur sehr wenige Gemälde einzigartig. Falls nicht was ganz Besonderes dran ist, wie das Lächeln der Mona Lisa und das herausragendste Beispiel zu nennen, ist es wiederholbar. Nicht wirklich, wandte Peter ein. Genau genug in allem Wesentlichen, ein paar Millimeter weiter links oder rechts, ein kaum merklicher Unterschied in der Farbgebung, dergleichen Dinge fallen nicht ins Gewicht bei so einem Durchschnittsbild von 50.000 Pfund oder so. Guter Gott, Manet hat doch das Bild in seinem Kopf nicht mit hundertprozentiger Präzision auf der Leinwand wiedergegeben. Er hat vielmehr ein ungefähres Abbild davon geschaffen und er mischte die Farben, bis er den gewünschten Ton einigermaßen getroffen hatte. Nehmt nur die Jungfrau auf dem Felsen. Ein Exemplar davon befindet sich im Louvre I in der Nationalgalerie. Alle sind sich drin einig, dass eins von beiden ein Falsifikat ist. Aber welches? Das im Louvre? Sagen die Londoner Experten. Das in der Nationalgalerie? Sagen die Franzosen. Wir werden es niemals wissen, aber wen interessiert es? Ein Blick genügt, um zu sehen, dass es großartige Bilder sind. Aber wenn irgendwer unwiderlegbar nachweisen könnte, welches von beiden das Gefälschte ist, so würde es niemand mehr sehen wollen. Absoluter Schrott. Er trank, schenkte sich ein Whisky nach. Anne sagte, das kaufe ich dir nicht ab. Es würde fast so viel Genie dazugehören, ein großes Gemälde zu kopieren und das richtig hinzukriegen, wie für das Malen des Originals. Quatsch, explodierte Mitch. Ich werd's beweisen. Gebt mir eine Leinwand und ich male euch in 20 Minuten einen Van Gogh. Er hat recht, sagte Peter, ich könnte das auch. Aber nicht so schnell wie ich, sagte Mitch. Schneller. Okay, sagte Mitch. Er stand auf, angetreten zum Meisterwerkrennen. Peter sprang auf die Füße. Top, die Wette gilt. Und jetzt 2 Blatt Papier. Wir können keine Leinwand verschwenden. Anne lachte. Ihr seid beide verrückt. Mitch pinnte 2 Blatt Papier an die Wand, während Peter 2 Paletten hervorholte. Mitch sagte, nenn einen Maler, Anne. Na gut, Van Gogh. Gib uns einen Namen für das Bild. Der Totengräber. Jetzt sage, auf die Plätze, fertig, los. Auf die Plätze, fertig, los. Wild begannen die beiden Männer zu malen. Peter entwarf die Umrisse eines Mannes, der sich auf eine Schaufel stützte, tupfte zu seinen Füßen etwas Gras hin und fing dann an, den Mann mit einer Art Overall zu begleiten. Mitch begann mit dem Gesicht. Es war das Gesicht eines alten Bauern mit müden, gefurchten Zügen. Verblüfft sah Anne zu, wie die beiden Bilder immer mehr Gestalt annahmen. Sie brauchten beide mehr als 20 Minuten. Sie schienen völlig in ihre Arbeit vertieft und einmal ging Peter sogar zum Bücherregal und öffnete ein Buch mit einer Farbskala. Mitchs Totengräber arbeitete sehr angestrengt. Er drückte die Schaufel mit dem Fuß in den harten Erdboden, beugte dabei seinen massigen, ungelenken Körper vor. Mitch betrachtete sein Bild sehr aufmerksam, änderte hier, ergänzte dort, prüfte abermals mit kritischen Blicken. Peter pinselte am unteren Rand seines Blattes etwas Kleines Schwarzes. Plötzlich rief Mitch, fertig. Peter warf einen Blick auf Mitchs Blatt. Schuft, sagte er, dann blickte er noch einmal hin. Nein, du bist noch nicht fertig, die Signatur fällt. Ha! Mistverdammter, Mitch beugte sich vor und begann hastig mit der Signatur. Peter beendete seine Signatur. Anne lachte laut über das Paar. Beide traten im selben Augenblick einen Schritt zurück. »Ich hab gewonnen«, riefen sie wie aus einem Mund und schüttelten sich vor Gelächter. Anne klatschte in die Hände. »Also«, sagte sie, »falls wir mal gar nichts mehr zu beißen haben sollten, so könntet ihr vielleicht damit ein paar Krümel verdienen.« Peter lachte noch immer. »Das ist eine Idee«, brüllte er. Dann sahen er und Mitch einander an. Der Ausdruck ihrer Gesichter veränderte sich auf grotesk komische Weise. Das breite Grinsen schrumpfte zusammen und ihre Augen schienen leicht hervorzuquellen, während sie sich auf die beiden Bilder an der Wand richteten. Peters Stimme klang ruhig, kühl und sehr ernst, als er sagte, »Herr Jesus Christ, das ist wirklich eine Idee. Das Ergebnis dieser Idee? Die Sache schien ja auch einfach genug gewesen zu sein. Die beiden Männer wollten ein paar Fälschungen anfertigen, diese für astronomische Summen verkaufen und den Schwindel vor der Welt enthüllen. Sie denken sich eine komplizierte Komödie aus, wie sie die Fälschungen mit ebenso gefälschten Gutachten an die 10 bekanntesten Galerien bringen können, ohne selbst erkannt zu werden. Nach dem Gelingen Auszug. Mitch schloss die Augen und tippte mit dem Zeigefinger auf irgendeine Stelle. Peter wählte die Nummer und ließ sich mit einem Reporter verbinden. Als der Mann sich meldete, fragte er ihn: Können Sie Kurzschrift? Sicher, lautete die pikierte Antwort. Dann schreiben Sie: Ich bin Renald, der Meisterfälscher, und ich möchte Ihnen sagen, warum ich es getan habe. Ich wollte beweisen, dass die Londoner Kunstszene mit ihrer Konzentration auf Meisterwerke und tote Maler nichts als fauler Zauber ist. Die 10 besten Kunsthändler von London können eine Fälschung, wenn sie sie sehen, nicht als solche erkennen. Was sie treibt, sind Geldgier und Snobismus und nicht etwa die Liebe zur Kunst. Es ist ihre Schuld, dass das Geld, das für die Kunst hereinkommt, niemals zu den Künstlern selbst gelangt, die es so bitter benötigen. Langsamer, bat der Reporter. Peter ignorierte es. Ich erkläre mich hiermit bereit, den Händlern ihr Geld zurückzugeben, allerdings abzüglich der mir entstandenen Kosten, die sich auf etwa 1.000 Pfund belaufen. Dabei stelle ich jedoch die Bedingung, dass etwa ein Zehntel der Summe, das wären rund 50.000 Pfund, für den Bau eines Gebäudes im Zentrum Londons verwendet wird, wo junge, unbekannte Künstler für wenig Geld Ateliers mieten können. Die Händler müssen sich zusammentun, um eine entsprechende Stiftung einzurichten. Die zweite Bedingung besteht darin, dass alle polizeilichen Ermittlungen eingestellt werden. Ich werde in den Spalten Ihrer Zeitung nach einer Antwort auf mein Angebot Ausschau halten. Der Reporter fragte hastig: Sind Sie selbst ein junger Künstler? Peter hängte auf. Mitch sagte: Du hattest deinen französischen Akzent vergessen. Ach du Scheiße, fluchte Peter. Sie verließen die Telefonzelle. Zum aufgefundenen Modigliani-Gemälde tauchen 2 Fälschungen auf, die nochmals zu großer Verwirrung führen, auch unter den bisher Beteiligten. Das ist eine eigene Story, eingebaut in den Hauptplot. Der Autor kennt sich jedenfalls gut in der Kunsthändlerszene aus. Ken Follett, der Modigliani-Skandal, erschien bei Lübbe.